Energy X Follow, die Social Influence Show.
Ja, eine neue Folge Energy X Follow. Schön, dass ihr heute mit dabei seid und schön, dass ihr zuhört. Und vor allem schön, dass wir heute wieder Besuch haben. Kim Lian ist nämlich bei uns im Studio.
Hallöchen.
Ja, Kim, wir freuen uns. Du bist ja eine der größten YouTuberinnen Österreichs mit über 1,3 Millionen Follower alleine nur auf YouTube. Und du bist vor allem schon sehr viele Jahre dabei. Wir werden heute darüber sprechen, was sich in diesen 14 Jahren so getan hat und wie du geschafft hast, dir so eine große Reichweite aufzubauen und was hinter diesem ganzen YouTube, Instagram und dem steckt, was man so sieht auf Social Media. Mit dabei sind natürlich auch wieder meine zwei Social Media Experten, Pedram und Ilja.
Hi. Hi.
Und ihr werdet uns heute hoffentlich ein paar Hintergrundinformationen geben, was diese Entwicklungen auf YouTube der letzten Jahre angeht. Und ja, vielleicht ein paar Kommentare zu dem, was die Kim da so online macht.
Absolut.
Super gern.
YouTuberin, Influencerin, hat ihr eigenes Schmucklabel. Und Kim, du bist vor allem heute nicht zum ersten Mal in einem Radiostudio.
Ja, so ist es. Ich habe vor einigen Jahren moderiert neben dem Studium.
Das heißt, es ist heute für dich ein bisschen wie hoffentlich nach Hause kommen oder so.
Ja, so ein bisschen. Ich habe schon das ein oder andere Programm wiedererkannt.
Sehr schön.
Sentimentale Momente.
Na, da starten wir gleich mal gut rein. Bei dir hat das Ganze angefangen mit Social Media auf YouTube eigentlich, kann man so sagen, oder?
Genau.
2010 hast du den Kanal eröffnet.
Ja.
Wir haben unsere Recherche betrieben. Fast 14 Jahre ist das her. Ich finde, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass 2010 schon 14 Jahre her ist. Es ist irgendwie verrückt, oder? Auch ist es verrückt für dich, die Zahl zu hören und sich das nochmal so klar werden zu lassen?
Ja, absolut. Vor allem, dass ich so lang committed war oder bin nach wie vor, ist irgendwie verrückt.
Heutzutage ist es ja nichts Außergewöhnliches mehr, würde ich sagen, einen YouTube-Channel zu eröffnen und mit dem Ganzen zu starten. Früher war das allerdings noch ein bisschen anders. Wie sind da deine Erinnerungen und wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen?
Ich habe damals eigentlich begonnen, mich zu filmen und in die Kamera zu reden in einer Zeit, wo das noch niemand so wirklich gemacht hat. Also es gab so ein paar Amerikaner und ich habe damals tatsächlich üben wollen zu moderieren, also um dann halt weiter ins Radio zu gehen.
Okay, das waren also die, eigentlich war das Ziel Radio und nicht auf YouTube zu bleiben.
Ja, weil damals halt von Social Media noch keine Rede war. Also ich wusste, ich will auf irgendeine Bühne und auf irgendeine Plattform, aber das war halt damals das Naheliegendste, sage ich mal.
Also du hast schon immer viel zu erzählen gehabt und den Ort gesucht, wo das geht quasi. Sehr cool. Wie hat sich's, würdest du sagen, ich meine, 14 Jahre ist jetzt schon wirklich eine lange Zeit. Wie hat sich YouTube und Social Media, vielleicht bleiben wir einfach bei YouTuber, seither verändert, auch für dich als Creator?
Es ist unglaublich groß geworden. Es gibt unglaublich viele Leute, die es machen mittlerweile. Und auch durch die Short-Videos ist es mit der Watchtime mittlerweile ziemlich verrückt. Also man merkt echt so, wenn ich mir die Statistiken vor 10 Jahren anschaue, wie jetzt die Watchtime der Leute einfach nicht mehr da ist, die Konzentration so.
Also früher waren die Leute noch länger bei Videos dabei als jetzt.
Definitiv, ja. Also man muss wirklich kämpfen und sich wirklich Strategien auch überlegen, wie man die Aufmerksamkeit behält, weil die Leute einfach gewöhnt sind, wirklich durchzuscrollen und alle 15 Sekunden neue Reize zu kriegen.
Man nennt es witzigerweise auch TikTok-Brain.
TikTok-Brain.
Ja.
Über genau das werden wir auch später noch sprechen. Also die Entwicklung von Langformat-Content zu vielleicht dem schnelleren, kürzeren. Um jetzt aber nochmal bei YouTube zu bleiben und über die Entwicklung. Wie hast du gemerkt oder gabst du diesen Punkt, wo du gemerkt hast, damit kann man sogar ja Geld verdienen?
Ja, allerdings kam der in Österreich sehr, sehr spät. Also ich habe das sicher 4 oder 5 Jahre lang schon gemacht. Und in Deutschland ging das nach 2, 3 Jahren, nachdem ich angefangen hatte.
Mhm.
Und da haben dann auch Freunde erzählt, so hey, wie geil, ich habe jetzt meinen Nebenjob gekündigt. Ich kann jetzt einfach nur noch studieren und Videos machen. Und ich habe halt weiter gegrindet, 2, 3 Jahre lang. Und echt, dann letztendlich hat sich's ausgezahlt.
Waren es dann die ersten Kooperationsanfragen oder die Monetarisierung von YouTube? Oder ab wo war dieser Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt läuft es auch bei dir an?
Ich würde sagen, ja, mit der Monetarisierung der Videos wahrscheinlich, weil das einfach auf der Plattform von Haus aus dann eingestellt war und du nicht angewiesen bist auf Kunden. Also, dass du wirklich machen kannst, was deine Leute unterhält und damit Geld verdienen kannst, das war halt dann ganz neu.
Vielleicht an der Stelle an Pedram und Ilja. Findet ihr, ganz ehrlich, merkt man, ob das wer schon länger macht, im Sinne von aus einer Zeit kommt, wo man noch nicht gemacht hat, um Geld zu verdienen quasi, oder ob das wer jetzt ganz neu startet und ganz neu im Game ist?
Das ist natürlich eine ganz, ganz spezielle Frage, wo wir jetzt aufpassen müssen, wenn wir hier live sind, was wir da sagen. Aber wenn du mich ganz offen fragst, dann sage ich ja. Ich finde, man merkt es, weil vor allem bei der Generation, die jetzt gerade erst angefangen hat oder das noch nicht so lange macht, da ist ein bisschen ein System dahinter. Weil man, wenn man jetzt gerade anfangen würde, sieht, was funktioniert gut, an was kann ich mich orientieren, was muss ich machen, damit ich vielleicht relativ schnell Reichweite aufbaue, was zum einen gut ist, weil ich ein System habe, nach dem ich gehen kann. Aber wenn man es damals oder früher schon angefangen hat, dann hat sich das natürlich entwickelt und man ist authentisch geblieben und hat etwas definiert, was halt für die Community einfach interessant ist.
Ich glaube auch, dass du am Anfang früher nicht wirklich so viele Vorbilder hattest, die viel Geld verdient haben damit. Deswegen bist du da mit viel Leidenschaft, viel Passion rein, aber du hast nicht unbedingt nur die Dinge gemacht, die Geld bringen müssen, was sich auch widerspiegelt oft im Content und in der Liebe,
genau,
in der Liebe zur Sache.
Vielleicht wie so oft auch Learning by Doing. Wir sehen jetzt das Endprodukt, wir sehen schöne Fotos, fertig ausproduzierte Reels, Videos. Was da aber alles an Arbeit dahinter steckt, das wollen wir uns gemeinsam mit dir, Kim, anschauen. Das, was man als User sieht, sind jede Woche neue YouTube-Videos, fertig ausproduzierte Reels, Fotos, Videos. Man sieht diesen Teil der Arbeit, was aber auch ein sehr kleiner Teil der Arbeit ist. Deswegen würde mich jetzt interessieren von dir, Kim, was fließt da im Hintergrund alles mit rein, was man als User vielleicht nicht sieht?
Die Planung, also quasi, welche Props brauche ich im Video, welche Produkte brauche ich oder eventuell auch welche Standorte, kommt drauf an, was man halt dreht. Und ein Konzept, also ein Skript, dass man schon weiß, welche Schnittbilder hat man circa. Und dann eben Schnitt. Also das habe ich auch die viele, viele Jahre selber gemacht. Und erst so seit 4 Jahren habe ich jemanden, der mir den Grobschnitt macht. Und selber mache ich dann nochmal den Feinschliff drüber. Also ich habe es eigentlich nie so ganz, ganz aus der Hand gegeben, weil das einfach den Videos so viel Charakter gibt, wie du es halt editest.
Das heißt, du bist quasi alles in einem, Kamerafrau, Regisseurin, alles zusammengefasst. Am Schluss sieht man dann das circa 10 Minuten lange Video. Wie viele Stunden Arbeit, kann man sagen, fließt da aber rein? Also wenn man es eben in so Stunden ausdrücken will. Kann man das überhaupt so sagen?
Nicht wirklich, weil es kommt immer auf die Thematik an. Also wenn ich Food-Videos drehe und die ganzen Rezepte und das Einkaufen und so weiter, dann dauert das. Also dann filme ich auch manchmal jeden Tag ein bisschen was. Und sonst bei Produkttest-Videos sind es auch so, wenn ich super schnell bin, 2 Tage inklusive Schnitt. Aber dann bin ich wirklich super fast, also vor dem Urlaub oder so, wenn es sein muss, dann boxe ich das durch.
Dann zieht man nochmal durch. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie bei dir so ein normaler Dreh- bzw. Arbeitstag ausschaut?
Jeden Tag anders, weil ich mache ja nicht nur YouTube, sondern ganz viele verschiedene Sachen. Also Instagram mache ich auch und habe einen Online-Shop für Schmuck. Und dann eben auch immer mal wieder werde ich gebucht irgendwo für Werbegeschichten. Also es ist eigentlich sehr individuell. Das Einzige, was ich sagen kann über den Arbeitsalltag, ist, dass ich immer schaue, dass ich in Blöcken arbeite. Also dass ich zum Beispiel den ganzen Vormittag nur Schnitt mache und nicht immer switch, damit es einfach effizienter ist.
Kann man da auch noch spontan sein oder ist man dann schon eh komplett durchgeplant?
Ich schaue immer, dass ich mir 2 Tage die Woche recht flexibel offen halte und da meine Meetings mache und die restliche Zeit bin ich fix im Büro.
Und auch bezüglich Videoideen, wenn dann spontan mal was mega gut passen würde, springst du dann um oder hast du schon für die nächsten Wochen vorausgeplant?
Ich habe am liebsten vorausgeplant und
verstehe ich.
Meistens ist es auch so, ja.
Ja, und neben all dem, was du da erzählst, was du machst, es ist mir ein Rätsel wie, aber hast du eben noch Zeit gefunden, ein eigenes Label zu gründen, ein eigenes Schmucklabel. Was war da vor einigen Jahren die Motivation dahinter?
Tatsächlich, dass es in meiner Jugend immer nur so H&M-Schmuck gab, der sich immer grün verfärbt hat, wo du dann das richtig schön so auf den Fingern noch hattest, Ewigkeiten. Und da wollte ich eine Option finden, weil es gab halt nur sehr teuren Schmuck, der lang hält oder eben super günstigen, der sich verfärbt. Und ich wollte einfach dazwischen irgendwas anbieten, was langlebig ist und was sich wirklich auch Studenten und Schüler leisten können.
Und ist da alles so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Oder wie war überhaupt dieser Prozess, diese eigene Marke zu gründen?
Der war sehr durchwachsen, weil wir haben so angefangen wirklich zu Hause noch bei Mama im Kinderzimmer.
Gibt es wahrscheinlich dazu guten Kaffee und Kuchen, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Und es hat sich dann eben immer weiter gewachsen. Also dann irgendwann gab es ein Lager, dann gab es ein Büro, dann gab es Mitarbeiter. Also es ist wirklich von ganz unten vom Kinderzimmer aus entwachsen und ist jetzt recht erfolgreich zum Glück.
Vielleicht ein Shoutout an der Stelle, das Label heißt Urban Pieces, oder? Für alle, die vielleicht auf den Geschmack gekommen sind.
Yes. Hast du da auch am Anfang irgendwie schon große, hat man da so große Ziele? Traut man sich so zu träumen, dass das erfolgreich wird? Oder war es eher ein, schauen wir mal?
Es war recht lang mein Hauptfokus, YouTube, das erfolgreich zu kriegen. Aber prinzipiell bei allen Sachen, die ich mache, mache ich die meistens ganz oder gar nicht, weil sonst fühle ich mich, als würde ich Zeit verschwenden. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen obsessed. Aber es macht mir einfach irrsinnig Spaß, Wachstum zu sehen und zu sehen, dass es sich lohnt, an Dingen dran zu bleiben.
Und hat sich gelohnt, würdest du sagen?
Ja, definitiv.
Sehr schön. Eigene Labels zu gründen und eigene Sachen auf den Markt zu bringen, das machen ja heutzutage schon sehr viele Leute auf Social Media. Ob jetzt irgendwie Fan-Merchandise oder überhaupt wie die Kimmer eine ganz eigene Marke. Aber man muss auch sagen, es wird nicht aus allen was. Trotz vielen gefällten Influencer-Brands, die man so in den letzten Jahren gesehen hat, würdet ihr, Petram und Ilja, den Leuten trotzdem noch empfehlen, wenn sie es machen wollen, das zu machen?
Also grundsätzlich würden wir jedem empfehlen, seiner Leidenschaft zu folgen, aber doch mit einem gewissen, ich sag mal, Maß an Risikomanagement. Eine eigene Brand zu gründen, hört sich immer super cool an, ist auch super cool, aber es ist doch die Königsdisziplin. Das heißt, es schadet nicht, zuerst einmal mit einem gewissen Community-Gedanken reinzugehen, zu schauen, dass man mal sich Fans aufbaut, dass man Mehrwert gibt, vielleicht mal ein paar Kooperationen umzusetzen, um zu schauen, wie reagiert meine Community auf welche Art von Produkt. Und dann irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich sage, ich gehe da vielleicht wirklich rein, aber wie es die Kim perfekt gesagt hat, wenn ich reingehe, dann all in.
Würdest du oder was würdest du den Leuten mitgeben, die gerade überlegen, soll ich es wagen, soll ich was probieren oder nicht?
Wagt es, aber habt noch einen Plan B oder irgendeine Sicherheit in der Hinterhand und wenn es irgendein Nebenjob ist oder sowas.
Also all in beim Einsatz, aber vielleicht auch noch einen zweiten Plan.
Ja.
Wir haben jetzt schon sehr viel gesprochen über eigene Marke, über YouTube. Wir wollen später noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie sich all die Plattformen, die es gibt, eigentlich unterscheiden. Sowohl für die Nutzer, aber auch für die Creator. Kim, du bist ja sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, aber auch auf TikTok unterwegs. Wie kommt man daher hinterher mit dem Content für diese ganzen Plattformen?
Gute Frage.
Gar nicht. Nein. Du machst es ja sehr gut, aber wie funktioniert das?
Naja, es ist im Moment plane ich wirklich, mehr Shorts zu machen. Also ich habe jetzt auch eine Mitarbeiterin, die mir dabei hilft. Und dass wir da einfach eine Struktur reinbringen in das Ganze und schauen, was kann man aus den langformatigen YouTube-Videos kurz rausschneiden, was kann man an organischem Content neu produzieren für die Plattformen. Und ja, ich finde es irrsinnig spannend, weil es eine neue Challenge und Herausforderung ist, auch kreativ mit so Kurzformat zu arbeiten.
Ja, weil also vielleicht könnt ihr auch ihr zwei kurz das anschneiden für die Leute, die das nicht ganz im Überblick haben. YouTube und TikTok unterscheidet sich ja ganz, ganz eindeutig.
Ja, genau. Und auch wenn YouTube eben damals vor allem die längeren Formate einfach effektiv gut gelebt hat und das eingeführt hat, in der heutigen Zeit mit der Aufmerksamkeitsspanne, die immer geringer wird, wir haben gefühlte Aufmerksamkeitsspanne von Goldfischen mittlerweile, ist es einfach der Trend, immer kürzere Videos, ganz, ganz knackig, schnell zum Punkt kommen. Das, was TikTok eben auch sehr gut macht und jetzt mit YouTube Shorts, ist es einfach der richtige Weg.
Und Kim, du sagst eben, du versuchst, Content zu übernehmen, machst aber auch neuen Content für die einzelnen Plattformen.
Genau, so ist es.
Passt man sich dann auch an? Also postet man auf YouTube Shorts anders wie auf TikTok?
Teilweise ja, aber der Unterschied zwischen Instagram und TikTok, den finde ich fast größer. Also von dem Stil der Videos und also auf Instagram ist noch viel mehr Ästhetik auch.
Ja.
Und da kommt jetzt langsam so dieser Personality-Content. Und auf TikTok ist fast nur Personality-Content und Entertainment eben.
Und auch in dem dahingehend, wie schnell die Sachen sind? Also merkst du da beim Produzieren einen Unterschied?
Auf jeden Fall. Also bei Shorts muss man wirklich in so wenigen Bildern wie möglich das meiste erzählen.
YouTube hat man es da noch ein bisschen leichter, glaube ich. Man kann ein bisschen länger reden und ein bisschen ausführlicher über Dinge berichten. Du machst das Ganze ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Ich glaube, in all den Jahren ist eins klar geworden, es haben sehr viele, sind auf den Zug aufgesprungen, YouTube. Es haben viele damit angefangen, auch nach dir noch. Circa genauso viele haben aber auch wieder aufgehört damit. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du seit 2010 dabei bist. Gab es da aber bei dir auch mal Momente, wo du überlegt hast, mit dem Ganzen aufzuhören und das wieder sein zu lassen?
Ja, naja. Es macht mir ehrlich gesagt viel zu viel Spaß. Also das hat immer auch überwogen, weil ich ja in einer Zeit begonnen habe, wo man kein Geld damit machen konnte, war es eben, habe ich immer versucht, diesen Hobbycharakter mir beizubehalten, dass es nicht allzu sehr zur Arbeit wird und sich so anfühlt.
Also dein Drive war einfach das, das Hobby zu machen quasi. Hilft dir das, glaubst du, jetzt auch beim Machen noch?
Auf jeden Fall. Also wenn man den Spaß an irgendeiner Sache verliert, ist es einfach irrsinnig schwierig, sich über ein Jahrzehnt zu motivieren. Und klar gibt es auch Tage, wo man sich irgendwie denkt, okay, privat ist vielleicht einiges los und kann ich jetzt da auf happy tun. Aber es ist auch irgendwie eine ganz cooler Weg raus, um den Kopf abzuschalten und einfach in eine andere Welt einzutauchen.
Wo fängt da bei dir oder wo ist bei dir da die Grenze zwischen, jetzt bin ich trotzdem noch real, obwohl manchmal teilt man ja Emotionen, aber manchmal will man sie auch einfach oder kann sie einfach nicht teilen. Wo ziehst du da persönlich die Grenze?
Das frage ich mich meistens situationsbedingt. Also ich habe da nicht ganz so viel das vorgeplant, weil es ja auch irgendwie so eine parasoziale Beziehung ist mit den Leuten und man die auch irgendwie, teilweise folgen mir Leuten wirklich seit 10 Jahren. Und da hat man dann irgendwie so ein gewisses, ich will es nicht nennen Freundschaftslevel, aber es fühlt sich schon irgendwie vertraut an auch. Also da kann man, oder ich persönlich öffne mich da schon auch.
Fühlt sich da dann auch manchmal falsch an oder komisch an, wenn im Leben was Großes passiert und man das nicht sofort teilt?
Bisher nicht, nein. Mhm. Also weil ich mir auch öfter, also ich teile auch nicht immer alles direkt aus dem Stegreif raus, sondern ich lasse meistens ein paar Stunden, manchmal auch Tage vergehen und schaue es mir dann nochmal an, ob ich das wirklich reinstellen will. Und ich glaube, das ein bisschen zeitlich sich dann nicht so unter Druck setzen zu lassen und sich nochmal die Sachen ein zweites Mal anzuschauen, ist immer ganz gut.
Woran glaubst du liegt es, dass einige Leute gesagt haben, okay, ist doch nichts für mich, ich höre doch wieder auf oder ja, es läuft nicht so wie gedacht?
Also ich glaube, da gibt es zwei Momente, wo viele aufhören. Entweder wenn sie einfach mal eine Hatewelle abbekommen oder wenn sie aus den falschen Gründen einfach beginnen. Also wenn sie wirklich dann nur die Cashcow drin sehen und einfach das nicht fühlen, weil die Leute, die fühlen das auch durch den Bildschirm, ob das echt ist und ob das dann wirklich ein Mensch ist, den es so da draußen gibt oder das alles nur gespielt ist.
Mhm. Ich meine, zweiteres ist bei dir ja nicht der Fall, weil du hast als Hobby gestartet. Wie steht es ums Erstere? Hast du mal so eine Hatewelle abbekommen?
Zum Glück nicht, Klopf auf Holz.
Ja, ich hoffe, das ist nicht irgendein Furnier billiges. Ich hoffe, es ist auch wirklich echtes Holz. Okay, also das heißt, diesen Moment gab es bei dir bisher noch nicht.
Nein, also meine Community ist wirklich sehr, sehr lieb. Shoutout an euch übrigens, alle, die zuhören.
Hoffentlich jede Menge Leute.
Ja, ich weiß es wirklich zu schätzen, weil bei Freundinnen und Kolleginnen habe ich schon sehr, sehr viel miterlebt, was die sich so anhören müssen teilweise.
Wären das dann vielleicht auch Sachen, wo du gesagt hast, da muss man dann nochmal schauen, ob man da weitermachen kann?
Ja, schon.
Also für dich gab es jetzt keine großen Hürden, die dich zum Aufgeben quasi gebracht hätten?
Nein, also nichts, was mir jetzt einfallen würde tatsächlich.
Gab es auch Momente, wo dieser Spagat zu groß wurde zwischen Privatperson und Online-Person?
Eine Zeit lang habe ich Vlogs auf einem Zweitkanal gepostet und habe da sehr, sehr viel durch meinen Arbeitsalltag und generell mein Leben auch die Leute mitgenommen. Und das war mir dann eine Zeit lang zu viel, als der Lockdown auch kam und so, weil da hat sich jeder irgendwie für sich wieder mehr zurückziehen müssen. Und ja, das war eine Phase, wo ich dann irgendwie gesagt habe, okay, ich ziehe mich auch ein bisschen zurück.
Also kurz ein bisschen Abstand genommen und hat er wieder gut getan sozusagen. Wir wollen gleich noch darüber sprechen, was sich so Veränderungen getan haben, weil wir haben über diese lange Zeit geredet, die du schon YouTube machst, Instagram machst. Da hat sich aber auch ja von den Apps an sich und den Netzwerken einiges verändert. In all den Jahren Social Media hat sich also einiges getan. Stichwort Updates, Algorithmus. Pedram und Ilja, vielleicht könnt ihr kurz zusammenfassen, was sich da so zentral in der letzten Zeit getan hat oder in den letzten Jahren.
Das ist gar nicht so eine leichte Aufgabe, das ist kurz zusammenzufassen.
Tja, versuch's.
Hat keiner gesagt, dass es leicht wird.
Ich glaube mittlerweile, wenn man uns aufmerksam zuhört, dann weiß man, das ist keine große Überraschung. Ein zentrales Thema ist natürlich immer, wie lang sind die Videos. Also es ist auf jeder Plattform, muss man sagen, die Länge des Contents ist etwas, was sich mit der Zeit geändert hat. Und geändert heißt, es wird immer kürzer und die Leute wollen immer mehr Action, immer weniger Zeit mitbekommen. Und die zweite Sache, über die man vielleicht nicht so oft spricht, ist, wie polished ist der Content? Das heißt, ist er jetzt High Quality gefilmt? Reicht ein schnelles Video mit dem Handy? Soll es eher werblich wirken oder nicht? Und wenn du allein diese zwei Dinge kombinierst, hast du schon ein riesengroßes Rezept für Verwirrung als Content Creator.
Und die Verwirrung geht noch weiter, weil dann musst du dir vorstellen, du hast halt die individuellen, das Userverhalten von den Leuten. Die einen finden Content, der, wie Peter gesagt hat, high polish ist interessanter, die anderen finden, dass das zu perfekt ist und die wollen lieber einen Blick hinter die Kulissen. Und dann hast du aber auf der anderen Seite die Unternehmen, wenn du jetzt als Creator mit Unternehmen arbeitest, die haben wiederum ganz andere Anforderungen. Also am Ende des Tages ein großer Nudelsalat und dann, ja, man muss das Konstrukt irgendwie entwirren und sich da den perfekten Content quasi für sich selber rausziehen.
Und als wäre das noch nicht genug, gibt es dann auch noch den Algorithmus, der dann noch macht, was er will und filtert, wie er lustig ist. Mhm. Kim, wie gehst du als Creatorin damit um, um bei all diesen Entwicklungen auch am Ball zu bleiben?
Gute Frage. Ich schaue meistens, womit kann ich mich identifizieren, wenn es irgendwelche Trends gibt und so. Was fühle ich? Wo bin ich authentisch? Und das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, damit man sich nicht irgendwie mehr mit der eigenen Community entfremdet. Ja, und sonst algorithmustechnisch, der Algorithmus zeigt halt das, was die Leute sehen wollen ganz oft. Also viele fühlen sich da ein bisschen verfolgt und ein bisschen geshadowbanned und keine Ahnung. Aber es Algorithmus ist einfach dazu da, das rauszuspielen, was die Leute am ehesten klicken.
Das heißt, du bist, weil du gesagt hast, Trends, du bist nicht aus Prinzip bei jedem Trend dabei, nur weil das gerade viral geht.
Nein, ich muss mich, wie gesagt, damit identifizieren können irgendwie.
Du bist ja einerseits auch die, die Content produziert, aber, was man vielleicht auch manchmal vergisst, du bist am Ende des Tages auch eine Konsumentin. Deswegen, was und vor allem wie konsumierst denn du soziale Medien? Du hast da, glaube ich, da auch ein bisschen einen anderen Blick drauf.
Ja, ich habe leider die Ausrede, dass immer, wenn ich da scrolle, ich mir denke, ja, das ist ja Recherchearbeit.
Klar.
Also ich kann dir dann irgendwas davon mitnehmen.
Die Bildschirmzeit wäre interessant für uns.
Stimmt.
Ja.
Und das heißt, du konsumierst viel quasi,
schon,
wenn man das so sagen kann?
Wahrscheinlich schon, ja. Aber ich schaue auch immer, dass ich wirklich zum Feierabend auch Schluss mache. Also das unterscheidet, glaube ich, meinen Job von anderen Jobs, dass du das nicht als Freizeit immer siehst, wenn du vorm Handy sitzt dann abends nach der getanen Arbeit. Sondern für mich ist das halt im Alltag so prominent, dass ich dann in meiner Freizeit das auch gerne mal liegen lasse.
Das heißt, du hast auch immer im Hinterkopf, was könnte ich machen? Könnte ich das auch verwenden? Wo bist du eher unterwegs? Also konsumierst du lieber längere, langsamere Formate, sage ich jetzt mal, auf YouTube oder eher schnelles auf Instagram und TikTok?
Ich liebe Podcasts, also lange Folgen eigentlich.
Ah, ja. Dann sollte man noch ein bisschen länger reden vielleicht.
Ja.
Okay, das heißt, abgesehen von der Screentime dann eben eher Podcasts und mal abschalten.
Ja, genau. Und mich weiterbilden halt auch. Also ich konsumiere recht anderen Content, als ich produziere tatsächlich, weil ich produziere es ja eh selber und dann schaue ich es mir nicht auch noch an bei anderen.
Okay, das wäre dann Overload sozusagen.
Ja, also ich will dann irgendwie auch inspiriert werden von anderen Leuten, die irgendwie andere Themen behandeln oder reisen oder ja.
Das finde ich sehr spannend. Hat man auch manchmal so das Gefühl, man kopiert wen oder wie stehst du zu so diesem Kopieren von anderen Trends, von anderen Ideen, anderen Leuten?
Ich finde, man sollte halt Credits geben, wenn es wirklich 1:1 kopiert ist. Bei diesen ganzen Trends ist es ja wirklich so, dass es einen Sound gibt und dann haut einfach jeder raus. Also ja. Ich glaube, da verläuft sich dieses Copyright sowieso ein bisschen.
Ich persönlich konsumiere immer noch sehr gerne YouTube-Videos. Also ich genieße es sehr, mich einfach mal zurückzulehnen und mich einfach mal 10 Minuten am Stück auf eine Sache konzentrieren zu können, anstatt dass da alle 4 Sekunden auf TikTok irgendwas durchwechselt. Viele lieben aber genau das an TikTok, also dass es eben so schnell ist und dass man schnell wechseln kann. Petram, Ilja, glaubt ihr, früher oder später wird es in die eine oder die andere Richtung komplett switchen?
Ja, komplett switchen ist sehr radikal ausgedrückt. Wir haben alle keine Glaskugel. Was wir aber wissen, ist, die Geschichte ist ein Kreislauf, immer dasselbe. Jetzt gerade haben wir, ich glaube, fast schon den Peak erreicht von dem, was möglich ist. Also wie kurz kann es noch werden, wie viele Schnitte kannst du noch reinhauen?
Hast du recht, ja.
Und was nach diesem Peak kommt, ist meistens das, was schon mal gab. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sehnen sich wieder nach langem Content, die sehen sich nach Tiefe, die sehen sich nach echter Verbundenheit. Weil das darf man nicht unterschätzen. Du kannst schnell mal Augen kriegen mit diesen schnellen Schnitten, kurzen Videos, aber echte Fans kriegst du nur, wenn die wirklich eine gewisse Watchtime haben bei dir. Und da glauben wir ganz fest daran, dass langsam die Zeit kommt von dieser Art von Content wieder.
Und die User sind immer kritischer. Die haben jetzt mittlerweile alles schon mal gesehen. Es gibt so viele Angebote draußen und wie er sagt, echte Verbundenheit, wirklich ein authentisches, die Leidenschaft dahinter zu verstehen, okay, was treibt die Leute an, deren Content ich konsumiere. Und auch, wie es die Kim gesagt hat, mich weiterbilden zu können. Mit schnellen, lauten Inhalten kannst du dich nicht so gut weiterbilden. Du wirst entertained, aber wenn es wirklich darum geht, dass du Wissen vermehrst, dann brauchst du tiefergehenden Content.
Wie du es gerade gesagt hast, es gibt alles, man hat alles schon mal gesehen. Kim, findest du trotzdem, es lohnt sich jetzt noch mit Social Media zu starten oder ist das Ganze schon voll?
Ich denke auf jeden Fall, dass es sich lohnt. Aber dass man heutzutage viel mehr sich überlegen muss, gleich von Anfang an, in welche Richtung gehe ich. Man kann nicht mehr so alles und nichts machen und sich in jede Richtung ausprobieren, weil dadurch verliert man einfach nur Zeit. Die Abonnenten, die abonnieren, die sehen dann einmal ein Kochvideo und nächste Woche probierst du irgendwie was in Richtung Beauty aus. Das, also man muss viel strategischer heutzutage, glaube ich, vorgehen, dass man das wirklich hochreißen kann, die Reichweite. Also auch Regelmäßigkeit, gleich von Anfang an und so weiter. Aber dann geht das sicher.
Also im Vergleich zu wie du angefangen hast, war das ja mehr so Trial and Error, einfach mal schauen, wohin es führt. Und du würdest sagen, jetzt braucht es Strategie?
Mehr als früher auf jeden
Mehr
Fall.
Mehr als früher, ja. Okay. Wenn du jetzt zurückgehst in die Zeit, wo du angefangen hast, gibt es dann irgendwas, was du der Kim von damals gerne sagen würdest? Irgendeinen Ratschlag oder einen Tipp?
Dass sie auf ihr Bauchgefühl hören soll, weil das war eigentlich immer am Ende das Richtige.
Hast du das immer gemacht?
Nicht immer. Aber dann halt mit der Lehre letztendlich dann.
Das heißt, du bist jetzt an dem Punkt, wo du auch auf das hörst, was
genau,
du dir selber
Intuition.
Sagst.
Genau, Intuition.
Sehr schön. Kim, vielen lieben Dank für den Talk. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir können uns alle unterschreiben. Es war super spannend.
Voll. Yes.
Und ja, ich würde sagen, die Leute dürfen jetzt gerne mal auch auf deinen Instagram-Channel schauen und gerne abonnieren, wenn sie wollen.
Ja, sehr gerne.